Freundes gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn wir sind zurück aus der Vergangenheit. Nachdem wir letzte Woche ja vorproduzieren mussten und dann etwas zeitloser unterwegs waren und uns die Sacramento Kings nochmal angeschaut haben, sind wir diese Woche wieder mitten im Geschehen, wie ihr es gewohnt seid. Aber bevor wir mit der NBA loslegen, zunächst, Ole, Glückwunsch zum Klassenerhalt.
Herzlichen Dank. Ich habe selbstverständlich nie dran gezweifelt.
Natürlich nicht. Also auch die Tage, bevor wir vor dem Spiel, in dem wir gesprochen haben, du wirktest selbstbewusst, siegessicher und ja, es konnte eigentlich nichts schief gehen, ne?
Eigentlich nicht. So, ja, irgendwie, ich war halt immer eigentlich jemand, der die Relegation scheiße fand als Idee. Und das halt vor allem deshalb, weil es natürlich eigentlich immer kacke ist für den Zweitligisten, weil diese Auswärtstorregel kacke ist und weil es zweimal dafür gesorgt hat, dass der HSV drin geblieben ist, als sie eigentlich schon darum gebettelt hatten, abzusteigen. Und jetzt irgendwie fühle ich das halt immer noch so. Also irgendwie wäre es halt so, wäre es für Bremen ja absolut verdient gewesen, abzusteigen. Also sie haben wirklich alles dafür getan, aber hat jetzt geklappt und ich meine, ich freue mich natürlich auch trotzdem drüber, weil ein, zwei eher katastrophale Sachen damit abgewendet werden, andere vielleicht nicht, also wer weiß, aber also es sind irgendwie die letzten Tage, es ist eine gewisse Erleichterung, er mischt sich auch mit so einer gewissen so richtig würdig, weil das jetzt, also so richtig Erstliga fühlt man sich jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt das ja irgendwann.
Okay. Ja, aber ich meine, man darf als Fan ja auch die Rationalität mal so ein bisschen beiseite lassen. Also so, da kann man ja mal einfach die, auch wenn sie objektiv gesehen vielleicht ungerechtfertigt wäre, aber die Freude dann irgendwie ausleben.
Ja, quasi. Also die Freude war schon da, auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie eine komische Art von Freude. Das habe ich so, also ich glaube, das ist halt einfach wirklich so ein bisschen diese Relegations-Experience.
Ja, also ich stelle es mir auch krass vor. Für Heidenheim ist halt natürlich.
Ja, voll. Bitter. Und also das tut einem halt Saison für die auch leid, finde ich. Also das ist dann irgendwie. Ja. Das ist ja. Das ist auch, wenn einfach drei Leute straight absteigen und drei aufsteigen, ist es zwar auch so natürlich, dass einem manche da besonders leid tun, wo es halt irgendwie ganz knapp dann nicht geklappt hat, aber es kann halt nicht knapper sein als zwei Unentschieden in der Relegation. So, das ist halt.
Stimmt. Und dann doch ein Großteil der Tore in den letzten paar Minuten und ja, es ist halt, ich finde es halt schon irgendwie, ich meine, das ist halt, gut, wurde halt auch schon oft geredet, es ist halt geil, die eine Mannschaft spielt halt eigentlich eine saumäßig gute Saison, die andere eine saumäßig schlechte Saison und dann sind es halt zwei Spiele, die dann drüber entscheiden, wie sich es im Endeffekt auswirkt. Ich habe irgendwo habe ich gelesen, der einzige Bundesligist, der wirklich Anstand hatte, war der VfB, weil die runtergegangen sind letztes Jahr. Sonst ist es ja doch oft so, dass der Bundesligist drin bleibt, aber mein Gott. Gut, dass man in der NBA nicht absteigen kann, geiler Übergang, ne?
Großartig, ja. Obwohl sich einige Teams ja eigentlich schon darum bewerben, sozusagen.
Ja, und im Endeffekt war das ja auch wie ein Abstieg jetzt mit der Bubble, ne? Man hat ja zum ersten Mal gesagt, ihr seid dabei, ihr nicht.
Das stimmt. Aber es gibt halt auch so ein Zwischenstadium, wo man denkt, will man denn jetzt eigentlich überhaupt dabei sein?
Ja, das stimmt.
Also das stimmt. Manche, bei denen könnte ich mir schon vorstellen, da wäre es dann schon auch eher fast so, gut, Urlaub, Lottery wäre auch nicht unbedingt viel schlechter, gut. Aber andererseits gibt es da jetzt ja auch schon wieder die Überlegung, noch eine zweite Bubble aufzumachen, wo ich dann jetzt irgendwann echt denke, okay, hört doch mal auf, es ist ja gut. Ich finde das so schon echt langsam immer schwieriger zu sagen, ich habe richtig Bock auf den Restart. Und ich meine, ich habe richtig Bock auf Live-Basketball wieder, das auf jeden Fall, auf die NBA, auf die Storylines und so. Aber bei allem, was drumherum passiert und wie halt irgendwie die Zahlen in Florida in die Höhe schießen jetzt wieder und grundsätzlich in den USA die Lage halt wirklich alles andere als im Griff ist, da ist es halt schwer zu sagen, jo, zieht das jetzt mal durch.
Und ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so der natürliche Aufbau, dass man die Geschichte langsam in den Griff kriegt und dann sagt, wir können jetzt wieder öffnen und wir können jetzt auch wieder mit Sport beginnen, der ist halt da irgendwie nicht so gegeben, also in den USA oder zumindest, also vor allem in Florida halt, aber ja, ich meine, das Positivste für mich an der Idee, eine andere Bubble zu machen, ist der Name, weil Delete 8 finde ich schon ziemlich geil.
Das ist gut, ja, das stimmt.
Alles andere, ja, ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass da irgendjemand, der dann da spielen sollte, so richtig brandheiß drauf ist.
Ja, das glaube ich halt auch. Also Ich meine, ich würde es mir wahrscheinlich aus Ermangelung an Alternativen schon angucken. Ich meine, ich gucke auch mal, also durchaus auch Summer League Spiele und so. Man, irgendwie ist man da ja auch ein bisschen degeneriert. Auch, ne? Ja, ja, genau. Also die Buletten sowieso am allerliebsten. Ja. Es ist nicht so, dass ich mir so einen Quatsch nicht angucken würde, aber es ist gleichzeitig halt trotzdem irgendwie bei der jetzigen Lage. Und also wie du schon sagst, Summer League guckt man halt auch, weil man irgendwie die Rookies zum ersten Mal sehen will in so einem semi-professionellen NBA-Umfeld. Und da ist es halt einfach, da hast du ja dann teilweise richtig gute Spieler, aber stell dir mal vor, Steph Curry bei so einem Delete 8, der um nichts spielt, das ist ja irgendwie auch Quatsch. Also
ja, es ergibt, ja gut, wenn Clay könnte sich wieder in Form spielen nach seinem Kreuzbandriss, also der wäre auch 100% dabei, denke ich.
Klar, das würde genauso laufen wie jetzt bei Beal. Die Schulter ist bestimmt, die macht ihm bestimmt richtig zu schaffen.
Ja, ja, spontan aber auch.
Ja.
Nee, stimmt. Also ich bin gespannt, ob sie es wirklich durchziehen oder ob sie es dann am Ende irgendwie doch verwerfen. Ich meine, es wäre interessant, ob die Bulls dann irgendwann eventuell, wenn sie doch noch spielen sollen, ob sie sich dann mal in Sachen Trainer entscheiden, aber
ich meine, was man natürlich machen könnte, ist, dass man innerhalb des Delete Eights den Nummer 1 Pick ausspielt.
Das wiederum.
Das wäre natürlich wesentlich geiler, als einfach nur eine Lotterie zu machen und oder zu sagen, hier, letztendlich habt ihr eine glorifizierte Testspielrunde, sondern ihr müsst jetzt was dafür tun.
Ja.
Weil dann hätte man natürlich einen Anreiz, aber dann ist es halt auch, letztendlich hast du dann auch halt letztendlich ein Team, aka die Warriors, was halt einen übergroßen Vorteil hat gegenüber allen anderen, wenn sie ihre Spieler wieder dabei haben. Ne? Also es ist irgendwie schon schwierig.
Ganz fair wäre es ja nicht, wenn dann auf einmal noch Draymond, Curry und Clay spielen.
Und dann beschweren sich die Nets, hier bei uns fallen schon alle aus und wir dürfen da gar nicht mitmachen. Wir hätten doch auch eine Chance auf den Nummer 1 Pick. Also.
Ist schwierig. Aber das warten wir mal ab. Jetzt sowieso erstmal Orlando, weil man hat die Hotelzimmer bezogen so langsam. Und die Teams treffen sich, es fallen immer wieder Spieler aus. Deswegen, wir werden jetzt mal so, nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben uns jetzt gedacht, Vorschau, wie macht man das jetzt? Wir haben uns jetzt mal, es gibt ja drei Hotels. Diese drei Hotels wurden entsprechend der Seedings vergeben. Und wir werden uns jetzt jede Woche ein Hotel vornehmen. Und da mal so gucken, was in dem Hotel so abgeht. Wir werden dabei gucken, wie die Ausgangsposition, mal ganz kurz, wie die Ausgangsposition eigentlich war, als sie aufgehört haben zu spielen. Wie sie jetzt ist. Und dann so unsere Themen so innerhalb dieses Hotels. Und dann spielen wir noch ein bisschen Hoteljob-Bingo. Also wer könnte zum Beispiel Manager sein? Wer Headchef? Wer Concierge? Gucken wir mal, was da so bei rumkommt.
Security.
Security, auch ganz wichtig auf jeden Fall.
In der ersten Gruppe aber auch ganz klar. Egal.
Das stimmt. Genau. Und das, heute geht es natürlich, es startet. Natürlich, selbstverständlich, wir fangen immer irgendwie unten an, beim Yacht Club. Und es wird spannend. Vorher aber noch, ich meine, wir haben letzte Woche ja nur scheinbar gesprochen. Und haben seit zwei Wochen nichts Aktuelles mehr gemacht. Es hat sich ja ein bisschen was getan. Diverse Spieler sind raus. Also Dinwiddie jetzt auch endgültig raus, weil er immer noch mal einen positiven Test hatte. Bei den Nets sowieso. DeAndre Jordan ist noch raus. Torian Prince ist raus.
Wilson Chandler. Durant, Irving, Keith Van Horn, Jason Kidd, Kenyon Martin, die sind alle nicht dabei.
Ja, genau. Kerry Kittles nicht zu vergessen.
Ja.
Vince Carter hat aufgehört.
Ja, stimmt. Derek Coleman ist leider verhindert.
Oh ja. Genau. Und es wurde ein bisschen gewechselt. Also zum Beispiel JR ist jetzt bei den Lakers, nachdem Avery Bradley auch abgesagt hat. Dwight Howard hat es dagegen entschieden zu kommen. Hast du irgendwie einen so einen von den, also wir werden natürlich dann auf die einzelnen Spieler genauer eingehen, sobald wir dann auch auf die Teams genauer eingehen, die jetzt noch unterschrieben haben bei neuen Teams. Aber hast du irgendeinen, bei dem du dir denkst, so, okay, da, ja, Der könnte, also Unterschied ausmachen ist übertrieben, aber doch noch einen Einfluss haben auf den Ausgang und auch einen positiven oder negativen, aber eher positiv.
Eigentlich ist es schwierig. Also ich meine, es hat ja schon seine Gründe gehabt, warum die Leute, die da jetzt gesigned wurden, halt verfügbar waren. Aber also tatsächlich glaube ich, dass JR, so komisch das klingt, schon in der Situation nicht unbedingt eine schlechte Verpflichtung für die Lakers ist. Also sie haben jetzt eine krass suspekte Flügelrotation. Ein bisschen hatten sie das vorher auch schon. Aber ich meine, jetzt haben sie halt ihn und Dion Waiters. Also ich hoffe auch, dass es Lineups geben wird, in denen einfach beide gleichzeitig spielen. Aber ich glaube, so dadurch, dass er halt so zumindest diese schon mittlerweile irgendwie 16 Jahre alte Verbindung zu LeBron hat und die sich halt kennen und er einigermaßen weiß einfach nur, wie er sich neben LeBron zu bewegen hat, abgesehen von den letzten Sekunden eines Spiels, das wichtig ist. Das ist halt schon mal irgendwie, glaube ich, was jetzt irgendwie die meisten anderen Nachverpflichtungen, die man so machen kann, nicht unbedingt bringen können. Deswegen ist es, glaube ich, egal wie viele Minuten er dann letztendlich bekommt, ist das, glaube ich, schon eine ganz potenziell ganz gute Verpflichtung. Mhm. Wichtiger ist bei den Lakers aber, glaube ich, wirklich, dass Howard sich dazu entschieden hat, dabei zu sein. Einfach weil dieses Big Ball ist ja irgendwie über diese Saison schon, also ein größerer Teil ihrer Identität gewesen, als ich das vorher gedacht hätte, weil ich halt vorher mehr damit gerechnet hatte, dass Davis am Ende von Spielen mehr auf der 5 ist. Aber sie haben es viel mit Howard gemacht und er ist da, glaube ich, auch tatsächlich die bessere Alternative als McGee, auch in limitierten Minuten. Deswegen ist das, glaube ich, schon mega wichtig. Was mich noch ein bisschen überrascht hat, war Luke Mbamute bei den Rockets, einfach weil er ja wirklich schon vor 2 Jahren, als er während der Regular Season ein wichtiger Faktor im Team war, in den Playoffs an den Punkt gelangt ist, wo er halt wirklich seine Arme nicht mehr heben konnte und keine Korbleger mehr machen konnte. Also in den Conference Finals dann gegen die Warriors damals, da war er gar kein Faktor mehr. Und seitdem hat man ihn irgendwie einmal kurz bei den Clippers gesehen und seitdem nicht mehr. Deswegen, da bin ich mal sehr gespannt, was er dann halt irgendwie geben kann.
Was ich dachte ich auch tatsächlich, also als ich das gelesen habe, eben wie gesagt, man, so das letzte war so diese Clippers-Stint und das letzte Aktiv war eben diese Conference Finals. Da, also er macht natürlich so die Verpflichtung, also das Ding ist ja, im Endeffekt hat er ja aufgehört, also ich weiß noch, wie wir damals darüber geredet haben, wie bitter diese Verletzung ist, weil er ja gerade in der Regular Season schon eine ziemlich gute Rolle gespielt hatte und ziemlich wichtig war eigentlich auch, oder gefühlt. Ja. Und ja, weiß ich nicht, inwieweit jetzt vielleicht diese Pause zumindest mal der Verletzung, also oder was da jetzt noch drin ist, aber ob die Rockets vielleicht irgendwas gesehen haben, gut, ich meine, ja, Video vorspielen oder so, keine Ahnung. Aber was da möglich ist. Aber ich war auch überrascht, aber ich meine, ins Konzept der Rockets passt natürlich. Was natürlich, es wird natürlich auch interessant, dann Rockets, Lakers, so diese zwei komplett konträren Spielstile, wobei ich da auch was Interessantes gehört habe, wo sonst, wenn ich bei Zach Lowe, wo es darum ging, dass die mit John Hollinger, ich weiß nicht mehr, wer von beiden es gesagt hat, aber dass einerseits sollten ja die Rockets den Lakers natürlich Probleme bereiten mit ihrer geringen Größe, Geschwindigkeit und so, aber dass die Lakers halt als gutes Transition-Team den Rockets auch gar nicht so entgegenkommen. Da fand ich einen ganz interessanten Ansatz irgendwie. Aber dadurch, dass wir jetzt halt die beiden Teams hatten, bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ich bin gespannt, was da die beiden Neuzugänge bringen, aber auch was so die Dynamik dann da irgendwie sein wird. Aber da gehen wir natürlich dann noch genauer drauf ein, wenn wir zum passenden Hotel kommen dann.
Ja. Ich fand auch, also ich habe das auch gehört und fand die Diskussion auch ganz interessant. Trotzdem, also ich meine, ich hätte auch vor dieser Diskussion nicht daran gezweifelt, dass die Lakers in der Serie ganz klar favoriert sein müssten, auch wenn die Rockets, weil sie, glaube ich, ja, aufgrund ihrer Spielweise halt die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen mehr manipulieren, sage ich mal, sie vielleicht gefährlicher sein könnten, als sie das in der normalen Saison gewesen wären. Egal, aber ja, darüber sprechen wir dann. Was mich tatsächlich auch noch überrascht hat und was dich als alten Bulettenfreund bestimmt besonders gefreut hat, war, dass Cameron Payne ein Team gefunden hat. Großartig. Ja. Vor allem ein Team, was eigentlich in erster Linie aus Guards schon besteht.
Aber er hat es verdient.
Das ist natürlich also Campaign-Season.
Ja, es ist endlich wieder und er passt da ja perfekt rein in diese Bubble. Und ich bin sehr gespannt. Wobei, was mich aber tatsächlich noch mehr gefreut hat, natürlich Joachim.
Ja, gut. Also das war ja irgendwie so eine. Sie hatten sich ja, glaube ich, gerade auf einen 10-Tages-Vertrag geeinigt, als die Saison unterbrochen wurde. Ne? Ja. Und deswegen haben sie jetzt dann vielleicht auch gesagt, gut, wir sind jetzt keine Arschgeigen. Joachim, du kommst mit, weil in der Bubble kannst du eh nicht feiern gehen, dann bist du vielleicht fit.
Ja. Joachim ist. Ja, ich hab letztes Bilder gesehen aus dem Training, Joachim ist topfit.
Ist es so.
Es ist, finde ich generell, wenn man immer so Bilder sieht, also über Zion sprechen wir ja auch noch, also gefühlt hat jeder einfach die Zeit genutzt, um, weiß ich nicht, in die Adonis-Lehrschule zu gehen oder so. Es wurde nur trainiert scheinbar in dieser Corona-Pause.
Es kommt ein bisschen so rüber, ne? Selbst Marc Gasol ist, glaube ich, auf einmal dünn. Wobei ich, also zum Beispiel von Doncic habe ich jetzt keine Bilder gesehen bisher, wenn ich es richtig weiß.
Doncic weiß ich auch
da
nicht,
genau. Da gab es nur so ein paar, also ich hab ja neulich mit Casey Smith auch gesprochen, dem Gesundheitsdirektor von den Mavs, und habe ihn gefragt, ob er eigentlich im Moment einen Eindruck davon hat, wie Doncic momentan aussieht und so. Da ist er schon ein bisschen ausgewichen. Also sie haben sich ja virtuell gesehen, aber er meinte ja, der Junge hat halt schwere Knochen.
Er hat schwere Knochen.
Deswegen auf Doncic bin ich sehr gespannt, aber ich habe vorhin überlegt, ob man irgendwie statt dieser Spiele zwischen einiger der Teams, über die wir jetzt dann reden werden, ob man vielleicht einfach so ein Tele-Event, so ein Wiegen wie beim Boxen machen könnte, wo halt einfach so ein paar Leute, nehmen wir Zion, wo es ja jetzt wieder hieß, oh, hat 15 oder hat irgendwie 10 Pfund abgenommen oder so, da frage ich mich halt, von wie viel? Also wie viel war denn vorher da und also bei was sind wir jetzt? Und also Dwight Howard sagt ja auch eigentlich seit 4 Jahren, jedes Jahr, dass er im Sommer 20 Kilo verloren hat. Eigentlich müsste er mittlerweile schon nicht mehr existieren, so viel wie er immer an Gewicht verloren hat. Und deswegen würde es mich halt einfach mal mega interessieren, weil es lügen ja sowieso alle Teams, sowohl bei der Größe als auch beim Gewicht von den Spielern. Ja. Wenn du dann halt mal so eine offizielle Messung hast, auch so mit Trash Talk, halt wirklich wie beim Boxen. Und dann kommen beispielsweise Embiid, Doncic, Jokic, Zion, auch LeBron, bei dem weiß man ja auch nie, Howard. Und dann hat man einfach mal wirklich die die echten Werte. Fände ich sehr interessant. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das halt vielleicht noch ein bisschen bessere Ratings auf sich zieht als, sagen wir mal, Suns gegen Wizards oder so.
Wobei das natürlich schon brutal ist.
Suns. Ja gut, also, jetzt ist Cameron Payne dabei.
Aber ja eben, jetzt ist Cameron Payne dabei. Aber ja, aber du hast... Ja, stimmt. Aber du hast recht, wo wenn ich in Disney World so ein kleines hier, so ein Wiege-Event, also wäre ich auf jeden Fall auch komplett dabei. Aber ich habe da letztens auch, ich schätze mal so, wie die sich ernähren, kannst du wahrscheinlich relativ schnell abnehmen. Ich bin letztens irgendwie über so einen Artikel gestolpert zu Football, wenn ich da jetzt die Positionsbezeichnung, also halt in der Defense, die halt immer rumschieben, ne? Okay. Weißt du, was ich meine? Defensive Tackles oder so?
Ich dachte, du meinst Defensive Pusher.
Ja, also. Genau. Auf jeden Fall, wie die halt, also haben sie ein paar ehemalige interviewt, die halt nach ihrer Karriere innerhalb kürzester Zeit halt mega abgenommen haben und die haben erzählt, dass sie halt tagsüber alle 2 Stunden gegessen haben und halt, der eine hat mal erzählt, wie er einfach einen Zwischenstopp bei Mc's gemacht hat und sich erstmal 2 Doppel-Cheeseburger und McChicken und weiß ich nicht, die Liste ging relativ lang dafür, dass es einfach nur ein Snack war zwischenrein.
Ja.
Und dass sie halt irgendwie echt nur... Also im Prinzip gefressen haben, weil sie halt Angst hatten, dass sie dieses Gewicht verlieren und halt dann ihren Job nicht mehr richtig machen können. Das ist natürlich schon krass. Ich meine, im Basketball ist es natürlich nicht so extrem, aber ich meine, da wird schon auch, die werden schon auch ordentlich Nährstoffe zu sich nehmen die ganze Zeit.
Muss. Ich glaube, also, kann es sein, dass der Spieler Joe Thomas war, weil das habe ich, glaube ich, das Interview habe ich nämlich, glaube ich, auch mal gehört.
Der es waren mehrere, es kann sein, dass er auch dabei war. Es waren war so ein ESPN-Artikel über, ich glaube, 4, 5 oder so. Also,
ja, ich meine, wenn man dann die Steroide absetzt, dann wird man, also dann verliert man ja auch Muskelmasse und. Ja.
Sie sahen recht fit aus, aber alle. Also es war so ein, ja, hätten sich jetzt mit Zion messen können quasi. Der jetzt auch zum...
Shredded.
Ja, Shredded, genau. James Harden, alle. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt auf jeden Fall. Aber was jetzt natürlich noch ein bisschen weniger erfreulich war, also was heißt erfreulich, aber die Trikot-Slogan-Geschichte, ne? Also wir haben ja irgendwie, vielleicht noch so kurz, bevor wir dann zum Yard Club kommen, aber... Es wurde ja groß gesagt, also wir machen dann irgendwie, die Spieler bekommen die Möglichkeit, Slogans auf ihren Trikots zu tragen, die sich zu verschiedenen Themen rund um die Problematik, die Rassismusproblematik, die soziale Ungerechtigkeit in den USA irgendwie ranken. Und jetzt sind wohl die ersten haben die Spieler die Slogans bekommen, aber durften nicht wirklich selber Input geben, so habe ich es verstanden. Also Mike Scott hat sich da ziemlich kritisch geäußert, Jaylen Brown auch, dass halt einfach das so ein bisschen Auswahl gab und das halt schön gewesen wäre, wenn sie halt auch sagen hätten können, was sie gern wollen. Und irgendwo, ich finde die Idee gut, es zu machen grundsätzlich, aber es ist halt dann wieder, warum nicht einfach mal richtig machen? Also, es geht ja um die Spieler treiben das Ganze an und mittlerweile weiß man doch auch, dass die Spieler das nicht einfach schlucken, zu Recht nicht einfach schlucken und sagen, genau das wollten wir damit aussagen. Und ich meine, wenn sie es, es ist eine persönliche Botschaft der Spieler und ich finde, dann sollten die Spieler auch einfach ihren Input geben dürfen. Man kann ja trotzdem drüber sprechen. Also man muss ja nicht einfach blind alles durchwinken. Man kann ja irgendwie in den Dialog treten. Aber das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man gerade bei so einer Sache einfach in den Dialog tritt und nicht einfach sagt, ja, hier, daraus könnt ihr wählen. Ihr habt so ein bisschen eine Wahl, aber, ne, also, oder? Verpasse ich da irgendwas?
Also zunächst, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die NBA einfach ohne Konsultation eine Liste geschickt hat, sondern ich glaube, dass es halt mit einem Teil der Spielerunion, kannst halt nicht alle, aber mit so einem kleinen Teil, irgendwie darüber so ein bisschen gesprochen wurde. Aber ja, ich meine, grundsätzlich sehe ich das Problem auch. Und also, was Scott gesagt hat, ist vollkommen richtig. Was Brown gesagt hat, ist vollkommen richtig. Letztendlich, das hat halt so dann einfach alles eine, sage ich mal, Corporate Identity. Das ist alles irgendwie, wir sind irgendwie... Wir alle finden das gut und irgendwie wird es dadurch halt ganz schnell eine leere Botschaft und das ist gar nicht unbedingt irgendwie was ich jetzt, also was ich der NBA unterstellen würde, dass das ihre Absicht ist, aber letztendlich, auch wenn man jetzt über Kaepernick nachdenkt oder grundsätzlich Proteste, die wirklich was also einen Impact hatten im Sinne von die wirklich was bewegt haben, die bei Leuten angekommen sind, das war das ja immer Sachen, die halt ja ein bisschen womit sich Leute unwohl gefühlt haben, weil halt zum Beispiel gegen eine Regel verstoßen wurde oder etwas halt nicht gemacht wurde, sei es Ali, der nicht nach Vietnam geht, also das als bestes Beispiel, aber auch Kaepernick, der halt gegen einen, der halt auf die Knie geht, was ehrlich gesagt nicht wahnsinnig schlimm ist natürlich, aber was halt
ganz im Gegenteil
in gewissen Teilen der Welt als ganz schlimm gesehen wurde. Das sind ja Sachen, die wirken ja auch deshalb so krass, weil sie halt nicht abgesprochen sind. Und ich meine, vielleicht ist es die Angst, dass Leute den Ja Morant machen, was er irgendwie scherzhaft gemacht hat, halt irgendwie mit Fuck 1-2 einfach auf dem Trikot und das so gepostet hatte. Ich weiß nicht, ob die NBA befürchtet hat, das machen dann alle Spieler. Aber letztendlich, es wäre ja eigentlich nicht so schwer, einen Kompromiss zu finden. Also man könnte ja, also wie du schon gesagt hast, man könnte ja jedem Spieler, der das machen möchte, das ist ja auch gar nicht gesagt, dass das jeder machen möchte, aber man könnte ja jedem Spieler offenstellen, einen Vorschlag zu machen oder zu sagen, das möchte ich. Und dann muss es einen guten Grund geben, warum es nicht darf. Also beispielsweise ein Fuck 1-2, da gibt es gute Gründe, sehr einfache Gründe, warum man das nicht macht. Und dann ist es ja auch vom Tisch. Also dass man auf einem Disney-Kanal, was ESPN ja nun mal ist, nicht unbedingt Profanity haben will, das ist ja vollkommen legitim. Aber also keine Ahnung, da gibt's halt irgendwie noch ganz, ganz viel weiteres und irgendwie man nimmt sich da schon ein kleines bisschen eine Chance und man nimmt den Spielern ein bisschen eine Chance, halt wirklich was Eigenes zu machen, weil, also, keine Ahnung. Hauptsache, wir haben Group Economics, das ist erlaubt. Das ist natürlich wichtig. Also.
Ich meine, das Entscheidende ist im Endeffekt, wie du gesagt hast, einfach, dass ein Protest ist kein Protest, wenn jeder sagt, ja, richtig.
Ja, irgendwie. Genau.
Also dann, und im Endeffekt, ich weiß jetzt nicht, was auf den, ich habe jetzt die Slogans nicht gesehen, aber im Endeffekt wird es halt so ein bisschen so versucht, dass man halt irgendwie niemandem auf die Füße tritt und ja, es ist viel Geld im Spiel, aber irgendwo ist das Geld halt in meinen Augen in so einer Frage, wenn wir wirklich an einem Punkt sind, wo es halt einfach darum geht, dass einfach noch extreme Ungerechtigkeit herrscht, die einfach nicht herrschen darf, ist Geld halt eigentlich scheißegal. Und wenn dann halt da einer abspringt, weil ihm ein Slogan auf dem Trikot von Mike Scott nicht passt, ja, dann müsste ich halt, meiner Meinung nach, also klar sagt sich das aus der Position, wobei wahrscheinlich habe ich immer noch weniger Geld zur Verfügung als diejenigen, die dadurch Geld verlieren würden, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ist im Endeffekt egal, aber irgendwo, Geld sollte da jetzt einfach nicht im Zentrum stehen. Und wie du sagst, also dass man einfach drüber spricht, also beziehungsweise, dass es halt irgendwo natürlich Grenzen gibt, wie Profanity zum Beispiel, total okay, aber halt dann irgendwie so einen Katalog zu entwerfen und dem Einzelnen in der Masse damit so ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen, Dinge loszuwerden, die er gern loswerden würde, was ja irgendwie dem Ganzen auch noch einen ganz anderen, finde ich schon eine andere Dynamik verleihen würde, wenn es da einfach unterschiedliche Stimmen, die tief aus sich herauskommen, gibt, die was nach außen tragen wollen, eine Botschaft übermitteln wollen, als wenn man da irgendwie vorher sich mal geeinigt hat, was jetzt, welche 10 Aussagen passen und welche nicht. Finde ich irgendwo, ja, keine Ahnung, aus Corporate-Sicht kann man es verstehen, aber ich finde halt irgendwo bei dem Thema, auch wenn es fernab der Realität klingen mag, aber bei dem Thema sollte Corporate einfach eigentlich mittlerweile hinten anstehen. Nicht eigentlich, sollte hinten anstehen.
Ja, es ist halt, ich finde, Scott hat es mit verpasste Chance wirklich gut ausgedrückt. Und also da wir auch ein informierender Podcast sind, natürlich, kann ich ja mal kurz eine Runde vorlesen, weil ich jetzt hier einige aufhabe. Also es sind insgesamt 29. Ich glaube, diese Liste ist nicht ganz vollständig, aber ich lese mal ein bisschen vor.
Yep.
Black Lives Matter, say their names, vote, I can't breathe, justice, peace, equality, freedom, enough, power to the people, justice now, say her name, si se puede, was yes we can bedeutet, liberation, see us, hear us, respect us, love us, make America great again, listen to us, stand up, ally, anti-racist, I am a man, speak up, how many more, group economics, education reform and mentor. Eins habe ich mir ausgedacht.
Mentor.
Absolut.
War wahrscheinlich das, bei dem ich kurz gestockt habe.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber ich meine, ja, also es ist nichts falsch per se an denen.
Nein, überhaupt nicht. Also.
Aber keine Ahnung, man kann ja beides zur Wahl stellen, nehmt das oder was Eigenes. Also es ist ja irgendwo, ne? Man muss es ja nicht so begrenzen. Man, wie gesagt, man kann in Dialog treten, wenn irgendwas irgendwo eine Grenze überschreitet, aber ja.
Was grundsätzlich, was ich aber komisch daran finde, ganz kurz noch, also ich habe ja Make America Great Again als Scherz gesagt.
Ja.
Was ich aber komisch finde, Yes We Can ist ja erlaubt. Das ist halt so der Demokraten-Obama-Wahlspruch. Und Make America Great Again, offenbar der Trump-Republikaner-Wahlspruch.
Ja.
Das ist dann irgendwie schon wieder eine Positionierung, die ich irgendwie komisch finde. Also die man, weil, also wenn man einfach bedenkt, wie viele Republikaner es gibt, das ist ja dann eigentlich fast schon unklug, das mit draufzulassen, oder? Oder denke ich da jetzt zu kompliziert?
Ja, gut, wenn du jetzt die politische Sicht nimmst und wenn du dir gerade auch die USA anschaust, bei denen es ja mittlerweile eigentlich ja gefühlt, also auch wenn ich das Wort Spaltung echt hasse, weil es mittlerweile echt so dermaßen übermäßig verwendet wird, sobald es eine Meinungsverschiedenheit gibt, ist gleich Spaltung. Also das ist ein bisschen, habe ich so das Gefühl, hat man da so ein bisschen den Sinn dafür verloren. Aber in den USA ist die Polarisierung, sagen wir es mal so, ja schon extrem stark.
Ja, das stimmt.
Das heißt, auf jeden Fall. Und ich glaube, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie zumindest dem einen oder anderen Republikaner sauer aufstößt oder dass es dem einen oder anderen auch auffallen könnte, dass da halt ein demokratischer Spruch ist. Und man findet ja die Demokraten aus Prinzip schlecht oder auch die Republikaner andersrum. Auch wenn die Republikaner vielleicht momentan etwas mehr Anlass geben oder deutlich mehr Anlass geben, weil die Demokraten sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckern, also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir hier gut gegen böse sprechen. Aber wenn man es jetzt vom Spruch her nimmt, klar passt der vom Kollegen Obama besser, der von seinem Nachfolger.
Ne? Ist richtig. Also okay, richtig interessant wird es eigentlich auch eher erst, wenn Joe Biden seinen Spruch quasi.
Ja.
Also wenn es einen Slogan gibt, soweit ich weiß, gibt es ja noch keinen. Aber der ist es ja jetzt dann eh zu spät. Der kommt da ja dann nicht mehr aufs Trikot.
Der kommt nicht mehr aufs Trikot, genau. Ich finde es ja übrigens geil.
Ist übrigens auch nicht erlaubt.
Ne?
Also nicht, dass ich wüsste. Es ist auf jeden Fall nicht auf der Liste. Wäre auch ein bisschen schwachsinnig, wenn es auf der Liste wäre, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß schon, wie das ist. Egal.
Ja, natürlich. Ich finde es übrigens trotzdem geil, dass Make America Great Again auch nach 4 Jahren immer noch gesagt wird. Also ich meine, man hat ja jetzt 4 Jahre Zeit, ne?
Ist doch auch great.
In der Zwischenzeit gab es auch mal den Versuch, Keep America Great.
Echt?
Aber
krass.
Da gab es dann vielleicht doch noch den ein oder anderen Ruckler zu viel im System, als dass man das dann irgendwie schon halt annehmen könnte. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht kann man ja auch da noch ein bisschen dran schrauben an der ganzen Sache. Vielleicht gibt es ja doch noch mehr Input von den Spielern. Also, oder ist es final? Weißt du da was?
Also, soweit ich weiß, ist das jetzt erstmal die Liste, aus der sie aussuchen dürfen. Aber also, ich meine, sollten sich jetzt noch deutlich mehr Spieler darüber beschweren, kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da nochmal drüber redet. Also
ja.
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine komplett festgefahrene Sache ist, aber den Eindruck hatte ich jetzt bisher eigentlich nie, was die NBA angeht. Also, sondern dass die halt eigentlich schon den Input das auch stimmt. hören wollen.
Ja. Nee, denke ich auch. Also schau mal, wir werden das mal beobachten. Und betreten damit Disney World, würde ich sagen.
Schon auch.
Oder? Aber natürlich tun wir das nicht, ohne euch vorher noch darauf hinzuweisen, dass ihr natürlich gerne auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen könnt.
Oh ja, organisch eingebaut in den Werbeblock, großartig.
Ja, ist stark, oder? Ist stark. Ja. Die ein oder andere wissen es vielleicht schon, weiß es vielleicht schon. patreon.com/korpigerpodcast, korpiger mit. Vollkommen richtig. Da könnt ihr, wenn ihr darauf geht, da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an die alle, die es schon tun. Und das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Das freut uns auch sehr, dass mittlerweile echt ein paar Leute finden, dass die ganze Geschichte hier unterstützenswert ist. Da bekommt ihr aber auch extra Content. Ich meine, vielleicht haben letzte Woche ein paar unser Format Es war einmal kennengelernt, nachdem es hier auf dem normalen Kanal lief, läuft normal über Patreon. Und da gibt es auch noch andere Formate wie 15 Minutes or Less, bei dem wir spontan über Themen reden. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder öfter kommen, nachdem es wieder mehr Themen gibt. Und genau, da könnt ihr gern vorbeischauen. Und damit wäre das abgehakt. Und damit schauen wir vorbei, jetzt endlich in Disney World. Und wir sagen, willkommen im Yacht Club. Ein Traum, ein wunderbares Hotel. Und unsere Gäste sind die San Antonio Spurs, die Portland Trail Blazers, die New Orleans Pelicans, die Memphis Grizzlies, die Washington Wizards, die Phoenix Suns und die Sacramento Kings.
Die Grizzlies sind, soweit ich weiß, im Grand Floridian. Das ist ja das gleiche wie mit den Nets. Also der.
Ja, stimmt, die sind Playoffs. Ja, 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 richtig, richtig.
Genau. Du hast recht. Ich würde ehrlich gesagt deswegen auch dafür plädieren, dass wir, also die Grizzlies bleiben, wo wir sind, aber die Nets aufgrund der aktuellen Newslage, ja, inklusive wir reisen ohne Spieler an.
Genau.
Oder wir sind schon ohne Spieler angereist. Mittlerweile sind sie ja da. Lass uns sie in den Yachtclub packen.
Ja,
ich werde ihn Netz übrigens immer Yachtclub aussprechen, weil das einfach ist anstrengend,
ja, zu sagen. Es klingt natürlicher, wenn man es auf Deutsch so ausspricht. Vielleicht gehe ich auch dazu über. Ja, das stimmt. Also wir packen natürlich, der Vorteil war natürlich, dass die ganzen Hotels auch nach Seeding waren. Und die Grizzlies sind sehr, sehr nah dran, natürlich an den Spurs und Blazers zumindest. Deren Schicksal ist sehr, sehr verbandelt. Und ja, auf jeden Fall, die Runde ist sehr, sehr illust. Und das Hotel auch. Hast du eine Ahnung, was abgeht im Yachtclub? Ich sag jetzt auch Yachtclub.
Also ich nehme an, dass ein paar Boote davor liegen, aber nein, also ich habe mich tatsächlich nicht darüber informiert, wie das Ding aussieht, wie groß ist. Hast du da die Broschüre runtergeladen oder
was? Ich habe die Broschüre runtergeladen und ich habe sogar einen virtuellen Rundgang gemacht und ich als großer Hotelfreund, nein Quatsch, aber tatsächlich, ich meine, wir haben ja so ein bisschen geschmunzelt, ah, der Yachtclub, hahaha und so, ja, aber der Yachtclub, ne, gehört zur Deluxe-Kategorie in Disney World. Und Deluxe-Kategorie ist oberste Kategorie. Und da kostet man so ein, also wenn du und ich oder du und deine Freundin und ich und meine Freundin und ich da gern hinwollen würden, ne, dann würden wir erstmal so knappe $500 die Nacht zahlen.
$500 die Nacht? Mhm. Lassen Sie meinen Arm los. Das ist ja ekelhaft.
Aber du bekommst natürlich dafür auch einiges. Also du bist A, in direkter Nähe zum Beach Club, zum Boardwalk Inn und zum Swan and Dolphin. Und jetzt kommt's nämlich. Der Yachtclub hat laut Experten den besten Pool in ganz Disney World. Storm Along Bay heißt er.
Wie wird man zum Experten, was das angeht? Also muss man einfach nur schwimmen können? Oder könnte ich das machen?
Wahrscheinlich. Oder gern abhängen.
Okay.
Am, ja, Wasser. Ich weiß es nicht.
Ich werd mich da mal schlau machen. Klingt nämlich, ja, irgendwie nach einem geilen Job.
Ja.
Also im Moment nicht, aber sonst.
Pool-Experte.
Ja.
Fände ich nicht schlecht. Auf jeden Fall, da steht eine Windmühle rum. Da gibt's einen Strand, da gibt's eine Wasserrutsche. Es ist, glaube ich, aber nur nicht ganz klar, ob der jetzt offen ist, auch für die Spieler. Also, das weiß ich nicht. Wäre jetzt natürlich bitter, wenn du den geilsten Pool Disney Worlds vor der Haustür so nicht reinspringen darfst.
Das wäre natürlich bitter, auch wenn man nicht rutschen darf. Das ist natürlich,
ja,
auch.
Ja, genau, ja. Das wäre, ja, eben, genau. Genau. Also.
Macht ja schon Spaß.
Zion und Ingram auf der Rutsche beim Teambonding wäre nicht schlecht.
Aber mit ein bisschen Abstand, wie beim Tischtennisspiel.
Absolut, absolut. Wahrscheinlich eher 3 Meter, falls einer irgendwie mehr beschleunigt als der andere, nicht, dass man auf einmal auffährt oder so.
Das könnte ob der unterschiedlichen Physiognomie ja durchaus passieren.
Aber weißt du, überleg mal, wenn da jetzt einer, weißt du, kennst du noch früher, wenn man selber so als Kind rutschen war und dann so einen Stau verursacht hat?
Ja, klar.
Was glaubst du, was da jetzt los wäre?
Problematisch.
Ja.
Aber also da musst du halt Zion wirklich als letzten reinschicken, weil dann ist es, ja, wieder aufgelöst. Ist
der Stau aufgelöst, das stimmt. Aber ja, Saisonabbruch wegen Rutschenstau wäre schon eine geile Schlagzeile auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall, genau. Das ist im Yachtclub. Was gibt's noch? Ja gut, die Zimmer natürlich schön, nautisches Theme. Gefällt jetzt oder gefällt nicht. Es gibt 2 Restaurants. Es ist wohl ein bisschen, es ist nicht so weitläufig wie andere. Es gibt ein Convention Center, da wird vielleicht die Lounge aufgebaut. Und was natürlich nicht ganz uninteressant ist, es sind nur 12 Minuten zur ESPN Wild World of Sports, wo dann auch gespielt wird hinterher. Das sind mal so die Grundvoraussetzungen.
Kurze Anfahrt. Sehr gut.
Kurze Anfahrt ist gut. Kurze Arbeitswege verbessern auch die Befindlichkeit allgemein. Und ja, im Endeffekt ist ja das Hotel, steht ja so ein bisschen so unter dem, ja, Mantra, wer schafft es eventuell doch noch irgendwie in die Playoffs. Beziehungsweise bei den Wizards hat sich das ja jetzt erledigt, mehr oder weniger, aber da kommen wir später noch dazu. Aber vielleicht, wenn man auf die Ausgangsposition vom Saisonende schaut, also wie gesagt, ich nehme die Grizzlies so ein bisschen in die Diskussion mit rein, weil halt sportlich wird es halt nur richtig interessant, wenn die Grizzlies auch dabei sind in der Diskussion mit dem Hotel.
Genau, die 5 Teams, um die es eigentlich geht, wenn wir die Wizards ausklammern in diesem, ja, Club, die wollen ja das haben, was die Grizzlies aktuell haben.
Genau, genau. Das heißt, Platz 8. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Platz 9 und dann dieses Play-In zu spielen. Also ich meine, im Endeffekt, als sie aufgehört haben zu spielen, galt es als gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Grizzlies doch noch erwischt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Jaren Jackson verletzt angeschlagen war, dass Brandon Clark raus war, dass sie auch ein ziemlich kompliziertes Restprogramm hatten. Und bei den Blazers wusste man nicht genau, die hatten mit Ariza eigentlich sich, also zumindest mal hatten sie einen langen Wing geholt, der auch verteidigen konnte. und waren nicht so weit weg. Die Pelicans hatten einen relativ leichten Rest-Schedule.
Den leichtesten.
Genau. Hatten aber die Problematik, dass JJ Redick verletzt war. Hat damit so ein bisschen, hat sich die Statik im Team so ein bisschen verschoben gehabt. Grizzlies natürlich nach dem Trade rund um Justice Winslow, Andre Iguodala, Jay Crowder, auch Team noch ein bisschen durcheinander gewürfelt und Justice Winslow war eben noch verletzt. Dann Nurkic Collins natürlich noch raus bei den Blazers. Also es war so, das waren die drei wahrscheinlichsten Kandidaten eigentlich, die den achten Playoff-Platz im Osten noch untereinander hätten ausspielen sollen.
Westen.
Ja, es stimmt, Westen. Ja, es ist die 2 Wochen Pause. Spar
dir den Osten einfach. Wir können eigentlich einmal gleich kurz die Zauberer und damit von mir aus auch noch die Nets abhandeln.
Ja.
Und dann können wir uns danach auf das Wichtigere konzentrieren. Ja, das ist vielleicht besser.
Ja, der Osten, ja gut, die Zauberer waren sowieso, 5 Spiele zurück?
6.
Oder 6 sogar. Es gibt 8 Spiele. Man muss in der Reichweite von 4 Spielen zurück sein, um überhaupt dieses Play-In spielen zu dürfen, diese maximal 3 Spiele. Jetzt, Davis Bertans hat schon abgesagt, John Wall ist sowieso nicht dabei, jetzt hat auch noch Bradley Beal abgesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Washington Wizards allein dieses Play-In-Turnier spielen, ist schon relativ gering, oder?
Ist eigentlich winzig, hätte ich gesagt. Das Ding ist nur natürlich, bei den Nets weißt du ja jetzt auch nicht, wer da noch spielt.
Ja.
Und letztendlich, es gibt ja im Prinzip 2 Plätze noch, die zu vergeben sind im Osten, weil Orlando ist ja jetzt auch nicht gerade ein Top-Team, muss man sagen. Und Jonathan Isaac wird auch wohl weiterhin nicht dabei sein. Also er reist zwar mit, aber ist wohl, also sie planen nicht damit, dass er spielt, heißt es jetzt zuletzt. Und dadurch, man rechnet ja jetzt nicht unbedingt, dass Orlando jetzt irgendwie 8 Spiele in Folge gewinnt. Ist aber auch egal, weil es gibt ja 2 von diesen Plätzen. Und trotzdem ist es irgendwie schwer vorstellbar, dass Washington das jetzt irgendwie noch packen kann. Also wenn, dann müsste halt irgendwie die Hachimura, Wagner, Big-Man-Zange, Forward-Big-Man-Zange halt, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich 50 Punkte pro Spiel zusammen auflegen und Ish Smith wird wahrscheinlich seine Punkte machen. Aber also da fehlt ja jetzt extrem viel. Bei den Nets fehlt wahrscheinlich sogar noch mehr. Also sie haben halt eigentlich jetzt keinen richtigen Playmaker mehr, was auch ein bisschen schwierig ist.
Ja.
Aber das finde ich ganz interessant. Also die werden ja immer mit so einem Beal-Trade quasi in Verbindung gebracht. Also dass sie das versuchen wollen, den dritten Star zu bekommen. Und es ist immerhin ganz praktisch, dass Caris LeVert und Jared Allen dabei sind und beide wohl auch massiv viel Spielzeit bekommen werden und viele Möglichkeiten zu punkten, weil Trade-Wert schraubst du auf diese Art und Weise hoch. Also
das ist korrekt.
Letztendlich geht es wahrscheinlich für die Netze so in erster Linie darum. Aber ja, sie werden den 8. Platz wahrscheinlich einfach per Default bekommen, weil, glaube ich, Washington das einfach nicht schaffen wird, da den Boden gut zu machen. Und dann gibt's halt einfach eine Packung von den Bucks und dann ist auch vorbei.
Dann ist vorbei. Also ich glaube schon auch, dass es im Endeffekt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wizards da noch reinrutschen, weil du hast halt, weiß ich nicht, in acht Spielen 5,5, 6 Spiele Rückstand aufzuholen. Wenn dein bester Spieler fehlt, wenn noch ein entscheidender Spieler für deine Offense fehlt, finde ich, und du sowieso schon kein Top-Team bist, also bei allem Respekt vor dem Wizards, aber tue ich mich sehr, sehr schwer, auch wenn die Nets eventuell auch nicht jetzt irgendwie mit wehenden Fahnen da durch Disney World ziehen werden. Aber ich meine, ja, der Aspekt mit Beal und LeVert und Allen ist natürlich schon interessant. Auch geil, wie sich einfach die Nets innerhalb, also haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, innerhalb eines Jahres irgendwie verändert haben. So von wir bauen mit Bedacht auf und jetzt irgendwie so Überholspur und wir gucken, was wir so alles kriegen können. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird so ähnlich bleiben. Ich glaube, die Magic werden wahrscheinlich noch vorbeiziehen, einfach weil sie als Team gefestigter sind und vielleicht, also Isaac zwar raus ist, aber sie haben da trotzdem irgendwie noch mehr Möglichkeiten und dann ist es dann am Ende relativ unspektakulär und ich wäre jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht, wenn wir kein Play-In im Osten sehen würden.
Ich würde auch eher nicht damit rechnen. Und wenn, dann, na gut, ich guck's mir schon an, aber ich werde es nicht gerne tun. Ich würde mich nicht gut dabei
Protest.
Fühlen.
Nur unter
ist Protest. Ist wie mit der Relegation. Ich würde mich nicht gut dabei fühlen.
Ja, genau. Es geht auch mal darum, man muss ja auch mal unangenehme Dinge machen, ne?
Ja.
Sie gehören auch dazu, zum Leben. Aber ja, im Westen sieht's ganz anders aus. Also, weil wir haben jetzt die Ausgangsposition bei Saisonstopp uns angeschaut. Jetzt, wie gesagt, 8 Spiele, aber Grizzlies ist alles, glaube ich, alle sind zurück. Sogar Justice Winslow ist dabei. Ja. Und Das ist natürlich, also einerseits natürlich interessant, weil er als Spieler bei aller, kann man Wackeligkeit sagen? Wankelmütigkeit seines Wurfes?
Oh, sagen wir einfach Schlechtheit. Oder so. Abgesehen von einem Jahr, wo der Wurf gut war, war der Wurf halt sonst leider meistens schlecht.
Ja. Aber er kann ihn natürlich schon was bringen und es ist natürlich jetzt, also kurzfristig gesehen natürlich interessant, aber langfristig gesehen wird es natürlich auch, ich meine, je mehr Spiele sie unter Wettkampfbedingungen zusammen machen, also Morant, Jackson, eben dann auch Winslow, desto, klar, schneller geht der Eingewöhnungsprozess, aber desto schneller kristallisiert sich vielleicht auch raus, wie man die Rollen verteilen kann, ob man die Rollen verteilen kann. Da, das finde ich, das liefert irgendwie schon nochmal, das macht die Grizzlies noch interessanter einfach, weil du noch so eine Unbekannte jetzt auf einmal drin hast.
Ja, also das Problem ist so ein bisschen, dass es eigentlich im Idealfall sofort funktionieren muss, weil sie halt dadurch, dass sie Crowder nicht mehr haben, fehlt letztendlich ja so auf dem Flügel einfach was. Und das, die Hoffnung ist ja schon, dass er eigentlich dann sofort reinkommt und da ja gut funktioniert. Und also ich glaube, dass halt die ersten drei Spiele für Memphis entscheiden werden, ob sie in die Playoffs kommen oder nicht, weil es halt erst gegen Portland, dann gegen San Antonio und dann gegen New Orleans, das sind halt quasi so die drei Verfolger direkt. Wenn man das, also wenigstens zwei davon gewinnt, dann bin ich schon ziemlich optimistisch, weil der Schedule sieht nach hinten raus halt ziemlich heftig aus, den Memphis hat. Toronto, Boston und Milwaukee sind halt die letzten drei Teams, aber es kann halt ziemlich gut sein, dass zu dem Zeitpunkt im Osten schon jeder Platz entschieden ist. Also mindestens mal Milwaukee, so im letzten Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da in der letzten Partie mit der vollen Kapelle antreten. Aber es kann halt gut sein, dass davor auch schon entschieden ist, wer auf Platz 2 kommt. Also ob es Toronto oder Boston ist. Und dann ist das vielleicht schon gar nicht mehr so krass. Aber ja, ich glaube halt, diese ersten drei Spiele sind mega wichtig. Und deswegen ist halt einfach auch, also bin ich sehr gespannt, wie schnell Winslow halt sich da zurechtfindet. Weil das ja, die Eindrücke, die man in dieser Saison von ihm hatte bei Miami, waren ja sehr schlecht, muss man sagen. Und er hat sich sehr schwer getan, in einem Team, was sich um ihn herum ja auch durchaus ziemlich verändert hat, eine Rolle zu finden. Da spielten natürlich Verletzungen auch eine große Rolle, aber es ist eigentlich auch so, dass er halt von dem, was er bisher in der NBA gezeigt hat, gute Ansätze hat er vor allem dann gezeigt, wenn er den Ball viel in der Hand hatte. Und ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist, wenn er jetzt bei Memphis reinkommt und sie halt nun mal einen Morant haben. Also ob er dann vielleicht mehr Playmaking übernimmt, wenn Morant auf der Bank sitzt oder so, weiß ich nicht. Aber sie müssen es halt im Idealfall eigentlich sofort rausfinden. Das ist so ein bisschen das Komplizierte daran.
Ja, im Idealfall definitiv. Wobei vielleicht denke ich mir, also klar, irgendwo funktionieren sollte es, muss es, aber so, also halt einfach so, dass es halt nicht komplett abfällt einfach. Dass sie jetzt jemanden haben, der da zumindest, der jetzt vielleicht noch nicht perfekt funktioniert im Teamgefüge, der aber halbwegs irgendwie vielleicht eine kleinere Rolle irgendwo ausfüllen kann. Und auch nur auf einem soliden Level. Aber du hast, ich meine, natürlich, es ist jetzt natürlich, dass du jetzt am Anfang direkt gegen die direkte Konkurrenz ran musst. Ist natürlich, da kannst du dich natürlich nicht erstmal irgendwie groß warm spielen. Zumal, also Blazers, Nurkic, Collins wahrscheinlich zurück.
Jo.
Sieht dann schon auch irgendwie anders aus. Ich meine,
ich hoffe, dass wir die Twin Towers sehen übrigens. Ich hoffe, dass wir Twin Towers sehen. Also Whiteside, Nurkic nebeneinander. Terry Stotts hat gesagt, dass das, ja, vielleicht mache ich das mal. Und warum nicht? Also ich meine, sie haben halt einfach keine guten Wings. Ariza ist weg, jetzt haben sie eigentlich ja, sie haben halt Mello. Ne? Okay, aber vielleicht kann man stattdessen halt auch einfach mal Big Nurk auf die 4 packen. Also ich fände es extrem interessant. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie der jetzt aussieht. Es war ja wirklich auch eine sehr lange Pause jetzt für ihn.
Ich habe ein Bild gesehen, tatsächlich, und auch Nurk scheint so ein bisschen den Jokic-Weg gewählt zu haben. Naja, also er ist nicht ganz so dünn geworden, aber er sieht auch relativ fit aus, auf jeden Fall.
Wie lang sind die Haare mittlerweile?
Boah, es ist nicht richtig, es ist nicht mega gewachsen. Also es ist schon so, halt einfach so eine Matte noch, aber er hat ja, also es wäre jetzt auch bei einem meiner Themen so gekommen, er hat ja selber gesagt, dass er sich schon vorstellen kann, so ein bisschen auf der 4 zu spielen, dass er auch glaubt, dass es irgendwie, und da, ja, also da, aber klar, es ergibt irgendwie Sinn, wenn du sagst, mit Ariza, du wirst sowieso schon sehr, sehr dünn besetzt auf dem Flügel, jetzt Ariza ist nicht dabei. Und du hast halt eben, ich meine, Collins auch noch als Big, du musst sowieso irgendwie oder willst sowieso Platz und Raum und Rollen für die ganzen Bigs finden, dass du dann halt zwei zusammenspielen lässt. Und dann hast du halt, ja gut, es wird dann ein interessantes Team mit zwei extrem dominanten Guards und zwei extrem dominanten Bigs und Mello in der Mitte. Das ist eigentlich ganz geil.
Eigentlich ist das, wenn man ehrlich ist, ein Rezept für ein absolutes Desaster, aber es ist auch spannend. Also
es ist auf jeden Fall spannend,
ja. Und es ist halt einfach mal was anderes. Also letztendlich hat Portland meiner Meinung nach nicht so viel zu verlieren. Also ja, sie können es halt einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann kann man halt sagen, okay, das war halt einfach ein verseuchtes Jahr bei uns. Und sie hätten recht damit. Also wenn man halt anschaut, was für Verletzungen sie hatten. So, unser Freund Rüdiger ist ja auch nicht dabei beispielsweise.
Ja.
Und letztendlich wäre das okay. Aber man hat ja jetzt auf einmal wieder einen ganz anderen Kader quasi. Also so zumindest in der Spitze, als man das also einen Großteil der Saison über hatte. Und von daher, probier es halt einfach aus. Also so ein bisschen, ja, Twin Tower Look. Wer weiß, wie das funktioniert. Vor allem, wenn du so einen spielintelligenten Center wie Hassan Whiteside hast.
Habe ich da eine leichte Ironie rausgehört?
Nein.
Niemals, niemals. Ja, und ich meine, was man halt auch nicht vergessen darf, also natürlich Schedule und so, wobei komme ich jetzt, also wollte ich, also der Grizzlies ist natürlich immer noch schwer, auch gerade hinten raus, wie du sagst, aber es ist natürlich die ganz einfachen Aufgaben jetzt für Blazers und Pelicans sind natürlich rausgefallen, dadurch, dass halt die Elite Eight nicht dabei sind.
Ich würde aber schon sagen, dass die letzten fünf für New Orleans, also dafür, dass es halt Bubble-Teams sind, ja, sind die schon sehr schlecht. Also die ersten drei werden glaube ich, tough. Ist ja halt Utah, Clippers, Memphis. Das ist natürlich, also für die Teams geht's jeweils noch um was. Das wird schon spannend, aber danach die Kings, die, gut, sie sind hier dabei, haben keine Chance. Gegen die spielen sie sogar zweimal. Die Spurs haben meiner Meinung nach auch keine Chance. Die Wizards sind die Wizards, das Thema hatten wir. Und dann als letztes noch die Magic. Also die letzten fünf Spiele, die müssen sie alle gewinnen eigentlich.
Wenn sie Ambitionen haben. Und ich meine, ich schätze die Pelicans sehr, sehr hoch ein. Oder beziehungsweise ich habe eine hohe Meinung von den Pelicans. Aber sie sind halt trotzdem noch ein Team, das halt auch mal so ein Ausrutscherabend drin hat. So ein Ausrutscherspiel drin hat. Einfach weil da halt, ja, halt Jung noch nicht ganz gefunden und so. Deshalb, also natürlich, theoretisch ist es für die Bubble wahrscheinlich der einfachstmögliche Weg. Aber trotzdem ist natürlich so, ja, wie gesagt, es sind halt so ein paar weggefallen und gleichzeitig, ich meine, sind immer, also die Blazers sind 3,5 Spiele hinter den Grizzlies. Also es muss halt schon, sie müssen, und die Pelicans 4, du musst erstmal aufholen.
Ja.
Also das heißt, du bist halt auf Schützenhilfe angewiesen.
Nee? Ja. Und also, ich meine, sie haben auch beide immerhin den Vorteil, dass sie beide noch gegen Memphis spielen. Das ist immer, also man kann da schon auch selber was für tun. Aber ich glaube, also dadurch, dass es jetzt halt nicht eine volle Regular Season ist, würde ich schon sagen, dass das den Grizzlies eher entgegenkommt, weil halt es gibt einfach nicht so viel Zeit, um sie aufzuholen, sondern New Orleans und Portland müssen halt ziemlich schnell funktionieren. Und also auch wenn New Orleans in einer etwas schlechteren Lage ist, sehe ich ihre Chancen besser, also weil ich auch das Team einfach für besser halte eigentlich als die Blazers. Aber ja, es muss schon relativ schnell gut funktionieren. Und ich meine, gut, dadurch, dass du halt diese Möglichkeit von einem Play-in-Turnier hast, das ist nochmal wieder ein bisschen anderes Verhältnis. Klar. Aber ich glaube schon, dass insgesamt durch diese Verkürzung der Saison die Chance für Memphis, den 8. Platz wirklich zu behalten, ein bisschen größer geworden ist.
Hätte ich jetzt auch gesagt, auf jeden Fall. Also auch wenn, klar, bei den Pelicans ist mit Redick zurück, also das gibt der ganzen Sache natürlich schon nochmal mehr, ja, wie gesagt, mehr Balance einfach.
Ja, zumal die Bank scheiße war bei New Orleans eigentlich seit Zion sein Debüt gegeben hat schon.
Ja, eben. Und da ist halt jemanden, der, also Redick kommt ja normalerweise von der Bank, wenn Zion spielt. Aber du hast auch jemanden, den du halt wunderbar als Closer auch einsetzen kannst und halt eben auch mindestens mal als Decoy oder sogar als jemanden, der vielleicht dir noch einen entscheidenden Wurf trifft.
Ja.
Und von daher, ja, würde ich sagen, würde ich die Pelicans auch stärker einschätzen. Also bei den anderen, wie gesagt, bei den Spurs, auch jetzt ohne Aldridge, es ist, ja, ich kann es mir nicht vorstellen wirklich, dass da
was... Ewing-Theorie. Weil, wie so oft, war es auch in dieser Saison so, man merkt übrigens, dass ich im Moment auch eine Reihe darüber schreibe und mich deswegen irgendwie bei allem irgendwie versuche, gerade wieder so ein bisschen mehr reinzufuchsen, weil einiges muss man halt schon auffrischen mit der Zeit. Aber also, dass es auch in dieser Saison mal wieder so war, dass die Spurs besseres Net-Rating hatten, also irgendwie, glaub, plus 1,6, wenn er nicht auf dem Court war. Und wenn er auf dem Court war, irgendwie minus 3,2. Hat natürlich auch ein bisschen was mit den anderen Startern zu tun und überhaupt, aber ich möchte trotzdem darauf bestehen. Ewing-Theorie. Jetzt geht's los. Denn jetzt wird Jakob Poeltl endlich 20 und 10 pro Spiel auflegen können. Und dann hat man noch Tyler Zeller.
Und?
Dann hat man noch Tyler Zeller.
Ja, ja. Es kann, ja gut, dann müssen wir vielleicht unsere Rechnung nochmal aufmachen und
ja.
Die Spurs da mitten reinnehmen. Aber ja, also momentan sind so die drei, würde ich jetzt mal einschätzen. Sonst, wenn wir uns jetzt so die Themen anschauen im Hotel, im Yachtclub, also klar, am Ende geht es darum, wer packt's. Winslow ist für mich ein Thema. Was für mich auch noch interessant ist, ist, welche Lehren wir weiter jetzt bei den Pelicans sehen werden. Also was bringt Orlando den Pelicans, wenn sie jetzt, also natürlich wär's schön, wenn sie in die Playoffs kämen und da halt Erfahrungen sammeln könnten und natürlich der NBA auch brutale Quoten bescheren könnten, wenn trotz Pause brutales Interesse bescheren könnten. Trotz Pause sollte LeBron dann tatsächlich am Ende gegen Zion spielen in der ersten Runde und Davis gegen die Pelicans und so. Aber ich bin halt gespannt, welche Schlüsse sich so bezüglich der Teamstatik so eröffnen. Also ich glaube, wie gesagt, diese Ingram-Thematik schätze ich so ein, dass er bleibt. Aber was kann man so mitnehmen, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Anpassung nötig ist, also auch was Input von außen angeht, also Spieler-Input von außen angeht, wie kann man die Rollen irgendwie ein bisschen anpassen, also ich meine, neben Ingram Ball hat ja auch gesagt, dass er sich vorstellen kann, länger zu bleiben, also bei ihm geht es ja irgendwie auch darum, einfach so ein bisschen wie sich dieses Team weiter findet und wo sich Stellen rauskristallisieren, wo man noch nachjustieren will, muss. Irgendwie so, das finde ich eigentlich, ist für mich schon irgendwie ein spannendes Thema, auch jetzt gerade so in so einem, weil es ja irgendwie doch unter einer Lupe stattfindet, weil wir so diese ganzen Ablenkungen ja irgendwo nicht haben. Also wir schauen ja wirklich nur auf das Sportliche sozusagen. Ne?
Ja, ich, also.
Oder spielerisch, also wenn wir das Spiel anschauen, weißt du, das ist halt, ja.
Ja, ich finde gerade in der Hinsicht auch ganz, ganz interessant, wie sie es halt, wie sie die Rolle von Derek Favors bewerten. Einfach weil der über die letzten Wochen einer ihrer Plus-Minus-Könige absolut war, hatte sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass es halt, also, dass er dann zeitweise auch der einzige richtige Big Man war. Also, ich weiß nicht, ob sie irgendwann damit planen, dass halt Zion zum Fünfer wird, wer weiß. Aber also ich glaube, dafür ist er momentan einfach als Teamverteidiger nicht klug genug. Und da macht es dann vielleicht schon Sinn zu schauen, ob man halt Favors noch irgendwie längerfristig behalten kann. Weil wenn er gesund war, hat er diese Saison halt eigentlich wirklich eine ziemlich gute Spielzeit hingelegt und ist auch in der Lage, das irgendwie so ein bisschen zusammenzuhalten bei einem Team, was ja meiner Meinung nach, also gut, sie haben Holiday, der natürlich ein exzellenter Verteidiger ist, Ball, der am Ball auch gut ist, aber sonst haben sie jetzt halt einfach nicht wahnsinnig die allergrößte defensive Kompetenz. Ja. Und ich glaube, dass, also für Favors geht es halt auch um einen neuen Vertrag. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie halt irgendwie aus der Nummer rausgehen und erkennen, so einen brauchen wir zumindest momentan schon noch neben Zion. Also ich weiß eh nicht, ob sie irgendwann, also ob sie ihn langfristig als Vierer sehen oder langfristig denken, oh nee, irgendwann geht er auf die Fünf. Könnte ich mir schon vorstellen, aber so für den Moment ist es halt, glaube ich, noch nicht so weit. Favors übrigens, hast du auf dem Schirm, wie alt der ist?
Ich war
ein bisschen geschockt, weil gefühlt ist er seit 25 Jahren schon in der NBA. Er ist 28.
Was?
Ja.
Das ist krass, oder? Das ist echt krass. Also ich hätte jetzt so Anfang, Mitte 30 gesagt. Also und zwar, also Anfang wäre bei mir 33, wäre noch als Anfang 30 reingegangen.
Ja, aber nee, also ich habe richtig gestaunt, als ich das gesehen habe. Ich hatte das auf dem Schirm, dass der jünger ist, als ich dachte, aber ich habe halt gedacht, das heißt dann ja auch irgendwie so 31 oder sowas. Ja. 28 ist ja echt krass.
Also ich meine, dann ist er wirklich noch eigentlich, da ist er eigentlich in seiner Prime.
Ja, absolut.
Seit
2010 in der NBA.
Krass. Ja gut, dann ist er halt einfach, ja, er war halt ein Frühstarter.
Absolut. Aber
ja, eben genau. Und mit Zion ist natürlich dann auch die Frage, was macht die Physis jetzt? Also das Abspecken. Also klar, mehr Muskelmasse beziehungsweise ein bisschen weniger Masse. Vielleicht, weiß ich nicht, hat er damit, schiebt ihn das automatisch theoretisch auf die 4 wiederum? Muss nicht sein, aber wie äußert sich das dann? Also gerade sollten sie dann vielleicht sogar auf die Lakers treffen oder sowas, du hast ja schon gesagt, die es dann eher groß machen, keine Ahnung, muss er vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr Beignets essen, wenn sie zurück sind in New Orleans? man weiß es nicht, aber so, weil das ist ja auch nochmal irgendwie, also so, wurde ja viel spekuliert, dass er irgendwie zu schwer sei, Knie, Bänder, Gelenke und so, und jetzt ist er ein bisschen leichter, ein bisschen drahtiger, keine Ahnung, was das da noch, also A, auf sein Persön, wie sich das auf sein persönliches Spiel auswirkt und aber eben auch auf die Art und Weise, wie du das Team um ihn herum bauen willst und musst.
Ja, und halt einfach, wie ist der, also ob man den Körper zumindest ein ganz kleines bisschen was von dieser brutalen Last, die halt so auf die Knöchel und Bänder wirkt, wenn er so durch die Gegend springt, ob man das zumindest ein ganz kleines bisschen reduzieren kann. Übrigens ganz kurz, wie er da so steht mit einer Maske drauf, das ist schon furchteinflößend, oder? Also das, das Bild, Fall, als ich das gesehen habe, habe ich schon gesagt, meine Fresse.
Ja.
Da war es eigentlich übrigens 20, jetzt wird alles anders.
Ja. Für dich noch ein Thema sonst? Abgesehen mal weg von den Pelicans?
Also, Ewing Theory haben wir genannt. Ja. Twin Towers bei den Blazers haben wir genannt. Das wäre tatsächlich, also das ist das, was ich da am interessantesten finde.
Ja, auf jeden Fall.
Winslow hast du genannt. Das wäre es bei mir bei den Grizzlies eigentlich auch gewesen. Ja, bei den Spurs ist es irgendwie so ein bisschen, also eigentlich bei denen und bei den Suns und bei den Kings, dass man halt denkt, muss das eigentlich wirklich jetzt sein, dass die dabei sind? Also so ein bisschen dieses Wizards-Problem, finde ich. Also es gibt rechnerisch kaum eine Chance, dass sie es schaffen. Es gibt, also es muss auch nicht unbedingt sein, um ehrlich zu sein. Und also keine Ahnung, wenn das Argument irgendwie hieß, wir wollen so und so viele Spiele erreichen, okay, aber es wurde halt auch immer gesagt, ja, wir müssen halt die Bubble relativ, also so klein wie möglich halten, um das Risiko zu minimieren, dann bräuchte jetzt halt diese Teams nicht unbedingt zwingend. Das ist irgendwie da so ein bisschen mein, oder grundsätzlich zu diesem Yacht-Club, er ist ein bisschen der Zion-Club, weil die wären wahrscheinlich alle nicht beteiligt, wenn es nicht darum ginge, Zion noch eine Chance auf die Playoffs zu geben, bin ich der Meinung. Ich glaube, dass das sonst wahrscheinlich einfach die 16 Playoff-Teams gewesen wären.
Ja. Ja, er ist vielleicht doch am Ende, oder ja, die Pelicans, also und damit Zion, sind einfach zu nah dran, als dass man es nicht doch noch irgendwie versuchen könnte, und dann hängen die anderen halt aber leider auch noch zu nah an denen, ne?
Das ist halt so ein bisschen das Ding, ja, und dann musst du halt, also gerade bei den Wizards und Suns ist es halt schon wirklich schwer zu rechtfertigen, aber gut, egal. Sie sind jetzt nun mal dabei, also ich glaube, bei den Spurs ist es irgendwie so ein bisschen, ich bin mal gespannt, was man, also ob sich die Spielanteile jetzt ein bisschen mehr zu den jungen Spielern verlagern. Auch da ist es ja, also Pöltl hat ja schon gesagt, dass er sich das ganz gut vorstellen kann, woanders hinzugehen, weil es irgendwie auch, irgendwie ist dieser Stil, den sie spielen, halt auch gerne relativ altbacken. Ich bin mal gespannt, wie viel davon an Aldridge lag, wie viel an DeRozan und an Popovich liegt, also inwieweit die Spurs einfach genauso spielen werden wie sonst oder ob sie es halt ja bisschen bunter machen. Bei den Kings habe ich ehrlich gesagt schwer getan. Also da ist es, ich meine, sie waren über die ganze Saison so ein Hin- und Her-Team, also hatten Phasen, wo sie halt richtig gut aussahen, hatten dann extrem schlechte Phasen. Vielleicht tut's denen gut, das Umfeld, also ist halt irgendwie nicht zu sagen. Und wie gesagt, es müsste halt alles perfekt laufen, damit die da irgendwie noch gefährlich werden können. Deswegen.
Ja. Ich meine, was man halt sagen muss, ne? Also wenn die Kings haben dieselbe Bilanz wie die Pelicans. Also
haben sie dieselbe?
Ja, stehen beide bei 28-36.
Stimmt so. Ich schätze sie nur viel schlechter ein.
Nee, ja. Genau, so in der Wahrnehmung ist immer, aber sie haben dieselbe Bilanz. Also klar, also Pelicans wesentlich leichteres Schedule nochmal, und dazu schätze ich sie auch, oder schätzen wir alle, oder wir beide zumindest, sie hat auch deutlich stärker ein. Aber die Kings, ja, du hast es schon gesagt, dieses Auf und Ab, das macht, ich bin halt gespannt, welche Kings wir dann halt sehen werden. Also, das ist wahrscheinlich so dieses, und eigentlich in meinen Vordersaison, wir haben gesagt, das ist ein Team, das Spaß machen müsste, und da, bei dem halt irgendwie was gehen sollte, und vielleicht, ich meine, sowas ist gerade so, also jede Saison ist ja für irgendeine Überraschung gut, und in so einem Umfeld, in so einem Szenario, wer weiß, was da irgendwie noch auf einmal, wer da ins Rollen kommt oder was dann auf einmal dann bei anderen auf einmal richtig gut funktioniert oder so. Ich weiß nicht, Kings finde ich schon noch irgendwo halbwegs spannend, einfach auch, weil du die Fragen hast, wie es mit Bagley, wie sie ihn am besten einsetzen, die Dynamik irgendwie auf dem Flügel, Bogdanovic, bleibt der, wer kommt von der Bank, wer startet und wer closed dann am Ende auch und so. Da finde ich, da sind schon noch irgendwie Themen.
Ja, es ist auch ein Team, dem man gerne, also gut zuschauen kann.
Ja, das genau. Auf jeden Fall. Ja.
Genau. Ich habe ihnen ein bisschen Unrecht getan. Es tut mir fürchterlich, weil ich lieber Kings-Fan.
Ich meine, ich bin da genauso, wir haben ja auch drüber gesprochen, über die drei Playoff-Teams in Anführungszeichen, also Grizzlies, Blazers, Pelicans, und die Kings halt irgendwie ausgeklammert. Das ist bei mir von der Wahrnehmung her irgendwie genauso. Aber ja. Wir sind gespannt. Aber ich meine, am Ende führt Aaron Baines die Suns in die Playoffs. Also.
Das, also, wenn es irgendjemandem zuzutrauen ist, dann sicherlich Aaron Baines.
Ja.
Aber, ja, das, also ich meine, das ist halt dann, ja, Hauptsache wir haben die Suns dabei. Egal.
Das liegt dir am Herzen, ne? Pop finde ich halt noch ganz interessant. Also ich meine, es kam jetzt dieses Netzgerücht auf. Ich kann jetzt irgendwie nicht dran glauben, so richtig.
Nee, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie ihm ein Angebot machen wollen.
Ja, klar, aber, ja. Ich würde auch
ein Angebot machen. Kann ich mir halt nicht vorstellen.
Ja. Das, wobei, wäre vielleicht Pop, vielleicht sagt er sich auch, warum eigentlich nicht?
Und dann guckt er sich ein Bild an von Kyrie Irving, der so mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn streichelt und überlegt. Und dann denkt sich Popovic,
ja. Ja. Ja, ist natürlich die Frage, willst du dir diese etwas kompliziertere Gemengenlage so kurz vor der Rente wirklich nochmal antun? Also, man spricht ja darüber, dass er zurücktritt. Ich weiß es natürlich nicht, aber ja. Oder halt, dass er nicht mehr allzu lang trainiert. Also es gibt ja nichts Konkretes, aber irgendwie fände ich die Konstellation ja schon interessant. Also wir haben ja auch mal kurz so außerhalb des Podcasts mal drüber gesprochen, so von wegen, ja, keine Ahnung, Kyrie, Durant und dann Pop. Also würde interessant werden. Aber andererseits, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja irgendwie wahrscheinlich wenige Coaches, die mehr Autorität haben als Pop. Also sowohl jetzt
ja.
Fachlich und inhaltlich, als auch, finde ich, persönlich. Und die beiden, vielleicht findet er ja einen Zugang. Und er hat ja schon irgendwie so eine spezielle Art, die vielleicht auch beim einen oder anderen dann irgendwie auf Abneigung trifft. Aber vielleicht findet er irgendwie bei den beiden was er, ich meine, er, also nicht, dass man den Spurs jetzt wahnsinnig gern zuschaut, aber er hat ja schon so eine, er kann sich ja schon auch irgendwo mal anpassen und guckt so, dass er nach, momentan spielt er auch mit seinen beiden Fokusspielern, auch wenn das jetzt nicht so cool funktioniert, aber vielleicht wäre das was sich auf die Nets dann übertragen ließe, natürlich auf einem viel, viel höheren Niveau, und vielleicht wäre das am Ende dann für alle Beteiligten nochmal eine geile Geschichte. Ich weiß es nicht. Irgendwie interessant fände ich es auf jeden Fall.
Ja, interessant auf jeden Fall. Aber, also wie gesagt, ich glaube nicht dran, und irgendwie dieses Szenario, ich würde jetzt einem Popovic auf keinen Fall sagen, das kann ja nichts werden. Ich glaube, dass es bei ihm schon auch immer ganz gut war, mit seinen wichtigsten Spielern irgendwie klarzumachen, dass es halt auch okay ist. Also, dass er halt die Autorität ist.
Ja.
Also, ich meine, das war ja so die wahrscheinlich wichtigste Grundlage dieser Duncan-Ära, dass da von Anfang an Duncan das okay fand, wenn er ihn anschreit und dabei so ein bisschen den Ton angegeben hat für alle anderen. Ich weiß halt nicht, wie das jetzt bei einem voll entwickelten Superstar-MVP, zweimaligen Finals-MVP wie Kevin Durant dann ankommt, oder bei einem Kyrie Irving, der sich für, ich weiß nicht genau was, also der sich auf jeden Fall auch für relativ wichtig nimmt, sagen wir mal so, ja, und bisher auch noch mit eigentlich fast jedem Coach nicht gut zurechtkam. Ja, ja, klar, das hat, also ich will ihm ja auch die Qualitäten absprechen, sondern eher die gewisse kommunikative Fähigkeiten, die würde ich ihm absprechen, ja. Was so das Teamgefüge angeht. Und dann, aber also ich meine, natürlich kann das sein, dass jemand wie Popovic, der da seine ganz eigene Art hat, einen anderen Zugang findet, aber ja. Wie gesagt, das werden wir eh nicht sehen. Ich glaube, es wird letztendlich Ty Lue, obwohl auch der ja lange Zeit mit Kyrie Irving nicht klarkam am Ende bei den Cavs, aber.
Ja. Wir werden sehen.
Vielleicht wird es auch Jacques Vaughn. Also vielleicht macht er einen super Job und führt die Nets zu einem 0-4-Sweep gegen die Bucks. Oder die Raptors. Eins von beiden.
Ja, möglich.
Oder Jim behält Boyle. Dann den Job. Also vielleicht versteht er sich dabei ja bestens mit den beiden Superstars, die währenddessen Textnachrichten von irgendwo anders reinschicken.
Kann sein.
Es ist brutal ehrlichen Input haben.
Marx ist auch. Das ist wichtig. Brutal ehrlicher Input. Und ja, ich meine, Jim Boylan wäre auch noch eine Option, vielleicht einfach Coach-Tausch.
Ja, also momentan ist er nicht verfügbar.
Der hat
einen Job, der sitzt fest, also ganz fest im Sattel.
Ja, Brian Winters sagt ja auch, die Bulls wollen nicht zwei Coaches bezahlen.
Das klingt ein bisschen nach den Bulls, um ehrlich zu sein.
Wobei man halt dazu sagen muss, dass, glaube ich, Boylan einer der am wenigsten gut bezahlten Coaches ist. Von daher, also ich glaube, sein Vertrag ist jetzt nicht mega dick.
Also wenn sie wollen die Nets das Gehalt sicherlich nicht verdoppeln, indem sie es einem anderen auch noch bezahlen.
Ja gut, aber wenn man natürlich so die fände, dass die Nets ihn direkt übernehmen, dann ging das ja wieder. Weißt du?
Ja, hätte man klar. Vielleicht kann man das ja wirklich mit Atkinson einfach tauschen.
Ja, ja. Dann wären alle glücklich und zufrieden. Geil, ich überleg mal, Durant müsste einstempeln und ausstempeln.
Ja, also Boylen und die Nets fände ich irgendwie eine geilere Kombination als Pop und die Nets.
Ja, fände ich auch spannend. Hast du sonst noch ein Thema? So für den Yachtclub?
Ich glaube, eigentlich ist es damit einigermaßen abgehandelt.
Das ist gut, weil dann können wir nämlich jetzt zum Hoteljob-Bingo kommen.
Stark.
Und da freuen wir uns wahrscheinlich alle schon drauf.
Ja, welche Jobs hast du dir denn alle so notiert eigentlich?
Also wir haben nur eine grobe Auswahl, was uns so eingefallen ist, weil wir haben beide jetzt nicht die große Hotelfachausbildung hinter uns. Ich habe den Manager natürlich, ist ja klar.
Ja.
Concierge, Head Chef, den Lifeguard habe ich noch, weil ich meine, der Yachtclub hat ja den krassesten Pool in ganz Disney World.
Das ist gut, ja.
Sommelier habe ich noch.
Ja.
Dann habe ich noch den, ich kenne den genauen, den Zimmerservice aus Kevin Allein in New York. Also weißt du, der immer hier so Kohle will? Cedric. Wir nennen wir einfach Cedric aus Kevin Allein in New York.
Ich habe die Filme sehr lange nicht gesehen, deswegen kann ich da nichts, also kann ich dir da nicht weiterhelfen, aber da musst du dann einfach sagen, ja, wer es ist.
Oberkellner.
Okay, es sind wirklich mehr als ich dachte.
Und dann so der Restaurantchef. Und du?
Ich hatte nur letztendlich, also das Einzige, was ich da jetzt noch hinzufüge, was du, glaube ich, nicht gesagt hast, Rezeption.
Naja, stimmt.
Das ist wichtig. Aber
ist
ich glaube,
so wichtig im Hotel, ne?
Ich war, glaube ich, noch nicht in solchen krassen Nobelschröder-Hotels wie du, wo es halt diese ganzen Posten gibt.
ich gucke viele Filme. Sonst.
Ach ja. So ist das also.
Ja, aber da starten wir doch mit der Manager, oder? Wir fangen von oben an. Wer ist dein Manager? Ja,
selbstverständlich Vlade. Also das wäre ja albern, wenn er es nicht wäre.
Ja, ich habe Damian Lillard und ich sag dir auch warum.
Okay.
Weil Damian Lillard hat A, Führungsqualitäten.
Das ist richtig.
B, hat er Verantwortungsbewusstsein, er geht mit gutem Beispiel voran. Ja. Harter Arbeiter. Er hat empathische Kompetenz, also er kann seine Mitarbeiter, jeder fühlt sich wichtig und noch dazu stellt er sich vor seine Mitarbeiter und sollten Gäste mal unangenehm auffallen, dann komplimentiert er sie mit einem freundlichen Winken hinaus.
Ja, okay, sehr gut.
Ja.
So gut kann ich das mit Vlade tatsächlich nicht.
Vlade reicht.
Ich finde nur, dass der einfach eine große Fähigkeit zur strategischen Planung
ausstrahlt. Das stimmt. Concierge?
Concierge, nur mal ganz kurz zum Verständnis. Das ist ja schon derjenige, der auch draußen an der Tür steht und halt dann die Tür öffnet, die Leute begrüßt, so ein bisschen rein komplimentiert und gleichzeitig auch eine gewisse Autorität ausstrahlt, oder?
Ja, und macht der nicht auch noch, also bucht so Touren für dich und gibt dir Tipps, was du so in der Umgebung machen kannst?
Ich dachte, das macht man in der Rezeption. Aber wie gesagt,
Rezeption,
ich kenne mich mit solchen Hotels, wie du sie kennst, nicht so gut aus.
Ich dachte auch, also ich hatte den so ein bisschen als den, ja, wenn du eine Frage hast, gehst du zum Concierge. Wenn du irgendwas brauchst, gehst du zum Concierge. So hat es.
Ah, okay. Ja, das ist schwierig. Da muss ich mir darüber nochmal Gedanken machen. Sag du mir mal lieber, wen du da hast.
Pop. Weil Pop hat schon alles gesehen, hat auch eine gewisse Autorität, findet immer eine Lösung und er hat auch kein Problem, wenn es mal nasty wird.
Okay, ja, also so gedacht hätte ich da, wäre ich da, glaube ich, bei Terry Stotts gewesen, weil, also Popovic, wir brauchen ja ein Sommelier. Und als da den also, großen Weinkenner der Gilde habe ich ihn da quasi schon fest eingeplant. Der kann da nicht weg.
Ja.
Aber dann machen wir mal Terry Stotts.
Okay.
Das finde ich gut. Headchef muss ich mir noch überlegen. Rezeption, könnte ich kurz, da habe ich noch einen Pick für dich. Mhm. Buddy Hield. Weil es ist wichtig, immer so eine gewisse Freundlichkeit auszustrahlen. Buddy Hield grinst sich ja letztendlich gerne einen ab, sozusagen. Und also hat, glaube ich, genau die richtige freundliche Kompetenz also für den
stimmt.
Job.
Das stimmt. Wobei der natürlich an der Tür auch nicht schlecht wäre. Weißt du, Buddy Hield die Tür auf.
Geh weg.
Sommelier, hast du ja schon gesagt, ist bei dir Pop.
Ja.
Als Weinkenner, ich habe Zion, weil du probierst und trinkst ja nicht und das ist gut für die Linie.
Zion darf noch gar keinen Alkohol trinken.
Ja eben, er trinkt ihn ja nicht.
Gut, aber man wird ja nicht zum Weinkenner, wenn man gar keinen Wein trinken darf, sondern nur so diesen Tropfen.
Das ist recht.
Da hast du nicht so richtig nicht mitgedacht, muss ich sagen.
Nee, da habe ich die Altersregeln in den USA habe ich da leider außer Acht gelassen. Womit würdest du gerne weitermachen?
Also Lifeguard würde ich dann gerne Aaron Baines nominieren. Mhm. Der wahrscheinlich nicht der schnellste Schwimmer ist, aber auf jeden Fall in jeder, also jederzeit noch in der Lage sein wird, egal wie schwer die Person, die da am Ertrinken ist, hochzuheben und zu retten. Mhm. Wie du schon bei Popovic gesagt hast, sicherlich auch in der Lage, nasty zu werden, wenn es dann um alle möglichen Maßnahmen geht. Und ja. Also, oder auch wenn es mal einen Eindringling gibt, den man mit gewisser Autorität halt einfach verjagen muss. Das ist ja. Halt alles Baines. So. Von daher, das ist für mich eigentlich eine klare Angelegenheit.
Ja, also ich hab Baines leider in anderer Position. Ich hab JJ Redick, weil er dir halt, also er, JJ Redick zieht es quasi, also kann ich jeden hochheben, aber er schmeißt ja halt auch noch vom Parkplatz irgendwie einen Rettungsring zielgenau hin, wenn du raus musst.
Das wird gerade wirklich schon sehr blöd, muss ich sagen. Aber das Problem ist die Wingspan, weil JJ Redick hat so ziemlich die schlechteste Wingspan überhaupt. Und also wenn es darum geht, schnell jemanden zu erreichen, dann ist er, glaube ich, halt nicht geeignet.
Da ist Aaron Baines auf jeden Fall schneller dran.
Ja, aber also ich meine, mit dem Rettungsring hast du natürlich einen Punkt.
Ja, ja. Ja, dann kommen wir zu Cedric aus Kevin Allein New York. Da habe ich nämlich Aaron Baines, weil es gibt auch die Szene, wo Kevin abhaut und dann die drei ihnen verfolgen und ineinander laufen und Kevin rutscht so unter den Beinen durch und Aaron Baines hätte da definitiv einen besseren Block gestellt, an dem Kevin dann halt abgeprallt wäre. Deswegen Aaron Baines.
Okay, ja, war nicht schlecht. Stimmt. Ich hab's leider, ich muss den Film mal wieder gucken. Ja. Es ist wirklich locker für
Weihnachten dann halt, ne?
Deswegen habe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Ich gucke halt an Weihnachten immer Stirb langsam. Das ist mein Weihnachtsfilm.
Bei mir auch. Welcher ist es bei dir eigentlich? Eins oder zwei?
Das ist eine Frage.
Ja, bei mir
der Einser ist halt 100.000 Mal besser als der Zweite.
Ja, der Einser ist auch irgendwie geiler, aber beim Zweiten schneit's halt. Deswegen gucke ich immer den Zweier.
Ja, gut.
Na gut, für dich im Norden ist es natürlich nicht so wichtig, weil bei uns schneit's ja jetzt nicht mehr auch. Weißt du, es ist wie früher. Deswegen muss ich mir das im Fernsehen holen.
Wir kriegen, also früher hat es schon auch einmal geschneit. Aber ich meine, ich war auch schon mal in München an Neujahr bei 15 Grad auf dem Freiplatz Basketball spielen. Es geht schon auch.
Ja, so ist es halt mittlerweile. Deswegen werde ich immer nostalgisch beim Zweier.
Ja, gut, kann ich verstehen. Aber also filmisch ist der erste 100 Mal besser.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv.
Bester Actionfilm, den es gibt.
Ja.
Da werde ich, das ist mir sehr wichtig. Das zu betonen. Head of Hospitality, oder wie hattest du das
jetzt umformuliert? Restaurantchef habe ich mich dann verbessert.
Da würde ich halt, glaube ich, CJ McCollum nehmen, einfach auch, weil es ein sehr, 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 sehr freundlicher Typ ist, der sich auch, glaube ich, gerne unterhält und hat ja auch seinen eigenen Podcast, geht auf die Leute zu, heißt sie willkommen. Also ich kann mir ihn einfach in so einer Rolle sehr gut vorstellen.
Bin ich bei dir, unterschreibe ich. Dann fehlt eigentlich nur noch der Head Chef, oder?
Ja. Da hatte ich halt, bevor ich dachte, dass es ein Sommelier braucht, hatte ich da Popovic, weil ich glaube, der einfach sich mehr für Essen und sowas interessiert als alle anderen. Deswegen wahrscheinlich auch kochen kann, aber so, boah, keine Ahnung, um echt zu sein.
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob er kochen kann. Ich habe Ja Morant genommen, weil du wirst ja in so einem besonderen Hotel wirst du auch eine besondere Küche haben, du wirst irgendwie ein bisschen fancy sein, du wirst so ein bisschen, weißt du, so was, du wirst dich irgendwie abheben, ein bisschen verrückt und wirst kreativ sein und genau ist Ja Morant. Und er wirbelt halt durch die Küche quasi.
Ja, okay. So. Da Marco Bellinelli von, wie heißt er, Trey Kirby von The Starters, oder mittlerweile heißen sie No Dunks immer als The Spicy One bezeichnet wurde, ist er vielleicht auch noch eine Wahl, die man da hinstellen könnte.
Auf jeden Fall.
Damit Marco Bellinelli auch noch was zu tun hat und nicht spielen muss. Damit die jungen Leute mal ran dürfen.
Ja, eben, genau.
Das ist wenig schlecht
in San Antonio. Wir sind ja im Basketball-Podcast.
Was?
Was?
Nichts.
Ja, damit sind, glaube ich, alle verpflegt und versorgt, oder?
Ja, ich meine, man könnte natürlich noch über Zimmerservice und solche Sachen nachdenken.
Ja, stimmt.
Irgendwann machen wir es uns vielleicht auch zu kompliziert.
Ja, den Zimmerservice, den machen wir dann im nächsten Hotel. Ist ja auch ein bisschen fancier dann. Auch wenn der Yacht Club ja, wie wir gelernt haben, extrem fancy ist eigentlich.
Ja, das stimmt.
Also von daher, aber da schauen wir noch einmal und sind damit am Ende angelangt. Oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Um ehrlich zu sein, bin ich ein kleines bisschen schockiert noch gerade. Das Einzige, was ich noch nebenher anmerken
wollte. Wovon schockiert?
Diese grundsätzlich ziemlich witzige Idee hat krasse Formen angenommen, aber egal. Man will ja auch Dinge ausprobieren. Ne?
Absolut.
Dafür sind wir da. Auch für das Besondere stehen.
Schoppt uns ja keiner auf die Finger. Genau. Außer ihr vielleicht beim Zuhören. Könnt ihr dann, ich erkläre euch für all die, es noch nicht wissen, wie ihr uns anschreiben könnt. Ihr wisst ja gleich, kommt gleich.
Nee, dann eigentlich die einzige Sache, die ich noch loswerden will, die jetzt mit den Themen hier nur am Rande was zu tun hat, ist Shoutout an Isaiah Hartenstein, weil mit darüber hatten wir noch nicht, konnten wir noch nicht reden, weil ja. Er entlassen wurde, bevor wir das letzte, nachdem wir das letzte Mal was Aktuelles aufgenommen haben. Deswegen, ganz kurz, hat sich überrascht, dass er bei den Rockets entlassen wurde.
Ja, wenn wir jetzt die Art und Weise, wie sich die Rockets aufgestellt haben und wie Rockets spielen wollen momentan uns anschauen, dann eigentlich nicht wirklich. Also ich hätte mir vielleicht vorstellen können, dass man sich vielleicht doch noch einen fähigen Big irgendwo in der Hinterhand halten will, aber wollten sie offensichtlich, zumindest im Falle von Hartenstein nicht. Und von daher hat es mich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, einfach weil die Ausrichtung der Rockets halt komplett in diese eine Richtung geht. Und ich find's auch total okay, dass es in die Richtung geht. Also ich finde es ja gut, wenn sie sagen, wir machen das jetzt, das ist jetzt unser Plan und dem gehen wir jetzt einfach nach. Und ja. Der soll jetzt halt, und so wollen wir das. Und dann passt Hartenstein vielleicht nicht rein. Und wir haben ja auch schon viele gesagt dann hinterher. Also ich glaube, unter anderem, weiß nicht, ob du auch einen Text dazu geschrieben hast oder jemand bei euch. Auf jeden Fall.
Hatte ich.
Hattest du, genau. Also das ist halt für ihn vielleicht auch einfach eine Chance, ist, irgendwo hinzukommen, wo seine Dienste mehr geschätzt sind und mehr gefragt sind einfach und seine Qualitäten. Und dass das halt nicht kein Ende bedeutet, sondern halt, ich will jetzt nicht sagen, es bedeutet einen neuen Anfang, aber es kann ihm halt eine Chance geben, sozusagen.
Ja, glaube ich eigentlich auch. Also mich hat es tatsächlich sogar ein bisschen überrascht, dass er nicht, dass er nicht geclaimed wurde, so über den Waiver-Prozess, aber also hätte halt keine Spielberechtigung jetzt für Disney World gehabt, deswegen ist es dann sicherlich auch, also spielt er dann sicherlich auch eine Rolle, aber an sich hat er schon, glaube ich, genug gezeigt, dass er im Sommer auf jeden Fall auch einen NBA-Vertrag eigentlich wieder bekommen sollte und für das, also was er in der Zeit, wo er mal kurzzeitig wirklich Spielzeit bekommen hat, was er da so gezeigt hat, das sollte, glaube ich, eigentlich die allermeisten Teams auch, also die allermeisten Teams, die jetzt nicht komplett auf Center verzichten oder da bestens aufgestellt sind, von Starter bis zwei Backups, sollte er eigentlich dann schon auf den Plan gerufen werden, weil ist ja auch erst 22 und hat halt wirklich Fähigkeiten, die eigentlich ganz gut passen in die heutige Liga.
Ja, auf jeden Fall.
Denke von ich daher, schon. Du hast es sehr schön ausgedrückt. Das
ist ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Egal. Gut.
Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
So, genau so sieht's aus. Das Werder Bremen-Motto.
Fair. Ja. Fair, ja.
Gut, Freunde, dann sind wir damit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, versprochen ist versprochen und so. Also, wenn ihr uns irgendwie noch Anregungen geben wollt oder Fragen habt oder wie auch immer, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Instagram. Abonniert uns sowohl auf Spotify auf Spotify und auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne eine Rezension hinterlassen könnt. Und erzählt es natürlich gern weiter, wenn ihr denkt, dass jemand in eurem direkten oder indirekten Umfeld unbedingt mal zuhören sollte. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Abend, euren Tag, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.